aus unserem Urlaub zurückgekommen, wo wir 2 Wochen mit der Familie in Italien waren. Und ich bin heute dran mit Predigen. Von daher wird es eine etwas andere Predigt als sonst. Ich habe mir eine Person ausgesucht, über die ich sprechen möchte. Keine biblische Person, sondern eine Person aus dem, ja, man muss schon sagen, aus dem letzten Jahrhundert, also geboren im vorletzten Jahrhundert, verstorben 1983. Das kam so, wir hatten vor unserem Urlaub Besuch von jemand aus der Gemeinde und wir kamen im Gespräch auf diese Person, auf diesen Namen, nämlich Corrie ten Boom. Und sie ist einfach eine Persönlichkeit, von der ich schon einiges gelesen hatte und die mich sehr beeindruckt hat. Und ich habe gedacht, das lohnt sich da nochmal nachzugraben. Dann habe ich alle meine Bücher mit in Urlaub genommen. Genau. Und das, was mir so klar geworden ist, trage ich euch heute vor. Also die Bücher über sie oder von ihr. Ja, was da deutlich wurde in den Büchern, war, dass alles, was sie erlebte, Gott oder durch alles, was sie erlebte, Gott zu ihr sprechen konnte. Menschen, die sie geprägt haben, wurden für sie zu Botschaftern, Botschafterinnen von Gottes Liebe. Und das waren in erster Linie ihre Eltern und ihre Geschwister. Und in allererster Linie ihre Schwester Betsy, zu der sie ein ganz enges Verhältnis hatte und die mit ihr gemeinsam im deutschen KZ Ravensbrück war. Und diejenigen, die ihr später in ihrem späteren Leben begegneten, die ihre Vorträge hörten und ihre Bücher lasen, lernten von ihr Lektionen wie Vergebung, Sicherheit inmitten der Unsicherheit, wie Gott Schwäche benutzen kann, mit schwierigen Menschen fertig werden, dem Tod ins Auge sehen, wie man seine Feinde liebt und was tun, wenn das Böse scheinbar siegt. Und das alles sind Themen, die heute noch aktuell sind, auch wenn Corrie ten Boom 1983 im Alter von 91 Jahren verstorben ist. Also wie gesagt, eine Person aus dem vorigen Jahrhundert. Eine ihrer Hauptlektionen war Vertrauen auf Gott in jeder Situation. Und das soll heute unser Thema sein. Darauf möchte ich es dann zuspitzen. Was gehört zu einem vertrauensvollen Leben? Doch zunächst möchte ich einen kurzen Überblick über das Leben von Corrie ten Boom geben, denn durch das Gespräch, durch das ich wieder auf sie gestoßen bin, ist mir bewusst geworden, dass diese ungewöhnliche Frau keinesfalls mehr allen bekannt ist. Und selbst wenn sie uns bekannt ist, kann man bei ihr immer noch Neues entdecken, wenn man sich näher mit ihr beschäftigt. Und dazu hatte ich, wie gesagt, im Urlaub Gelegenheit, oder wir haben beide in den Büchern geschmökert und gelesen. Vertrauen auf Gott in jeder Situation, das ist etwas, von dem sie selber sagen würde, das hatte sie nicht von sich heraus, aus ihrer Persönlichkeit. Sie war eher so eine Macherin, so eine Schafferin. Das war etwas, was sie von ihren Eltern gelernt hat und besonders von ihrer Schwester, die ihr im Glauben immer ein Vorbild war, besonders auch in der Zeit der Gefangenschaft. Und das sage ich deshalb, weil hier auch Menschen sind, die vielleicht von sich sagen, ja, ich bin kein großer Glaubensheld, ich bin keine große Persönlichkeit, die irgendwelche Sachen nach außen macht, aber wir sind vielleicht Mitmenschen, wir sind Familienangehörige, wir mögen Eltern sein oder Großeltern, die für die nächste Generation zu einem Vorbild werden können im Glauben und in diesem Vertrauen auf Gott in jeder Situation. Und das ist in jedem Leben und in jedem Alltag, sieht das ja auch anders aus. Diese besondere Phase ihres Lebens, als das geschah, woraus sie später ihren Auftrag zu vielen Reisen und Vorträgen auf der ganzen Welt ableitete, in dieser Phase war sie 50 Jahre alt, so alt wie ich jetzt bin. Und als ich das jetzt wieder neu gelesen habe, hat mich das sehr getroffen. Ich dachte, huch, was kann da noch kommen? Was wird da vielleicht noch kommen? Ja, deswegen ein Blick auf ihre Lebensgeschichte. Also bis dahin, bis zu ihrem 50. Lebensjahr, hatte sie ein eher ruhiges Leben in Haarlem, einem Stadtteil von Amsterdam in Holland, geführt. Ihr Vater war Uhrmacher und hatte einen kleinen Laden in einem schmalen, verwinkelten Haus mit mehreren Stockwerken. Ihre Schwester Betsy und sie hatten nicht geheiratet, sondern lebten in der Zeit der deutschen Besatzung mit dem Vater zu dritt in dem Haus. Betsy kümmerte sich um den Haushalt und Corrie hatte eine Ausbildung zur Uhrmacherin gemacht und arbeitete mit dem Vater in der Werkstatt und im Laden. In den Jahren davor war die Familie viel größer gewesen. Die Mutter der beiden gehörte natürlich dazu, bis sie starb. Dazu noch weitere Kinder der Familie Ten Boom bis zu deren Heirat und Auszug. Und noch unverheiratete Tanten, die dort ebenfalls Unterkunft fanden. Nur 3 Personen, das war verglichen zu früher sehr wenig. Aber es kam auch selten vor, dass sie wirklich nur zu dritt am Tisch saßen. Sie hatten ein offenes Haus. Und immer wenn ein Gast betrat, wurde er willkommen geheißen. Und jeden Morgen um 8:30 hielt der alte Vater Ten Boom eine Bibellese, an der alle teilnahmen, die gerade im Haus waren. Der Uhrmacherlehrling, der alte Mitarbeiter in der Werkstatt, Betsy, Corrie und alle Gäste, die gerade da waren. Die Liebe zur Bibel, zum Wort Gottes, wurde intensiv gepflegt. Und was Vater Ten Boom auch an seine Kinder weitergab, war die Liebe zum Volk Gottes, zu den Juden. Als die Nazis Holland während des Krieges besetzten, breitete sich der Antisemitismus und die Verfolgung der Juden immer weiter aus. Die Familie Ten Boom sah das mit großer Sorge und fragte sich, was sie tun konnten. Einige ihrer Freunde waren Juden und einige ihrer Verwandten arbeiteten mit der holländischen Untergrundbewegung, dem Widerstand, zusammen. So ergab es sich mit der Zeit, dass auch Corrie und ihre Schwester sich aktiv daran beteiligten, jüdischen Mitbürgern ein Versteck zu besorgen, sie mit gestohlenen Lebensmittelmarken zu versorgen und auch sonst Dinge zu tun, die sie sich nie erträumt hätten. Ja, es kam sogar so weit, dass man in ihrem eigenen, verwinkelten Haus eine neue Wand einzog, hinter der sich dadurch ein geheimer Raum befand, wo Menschen bei Bedarf versteckt werden konnten. Der Raum war klein und eng, ich glaube 2 Meter lang und 70 Zentimeter breit, aber für eine Razzia sollte er ausreichen. Und das tat er auch. 6 Menschen wurden darin vor einer Entdeckung geschützt, als die Gestapo am 28. Februar 1944 ins Haus stürmte. Die Familie Ten Boom war verraten worden und Corrie, Betsy und ihr 80-jähriger Vater kamen ins Gefängnis. Der Vater starb dort nach 10 Tagen. Für die beiden Frauen begann eine monatelange Gefangenschaft in verschiedenen Etappen und an verschiedenen Orten. Die letzte Station war das Konzentrationslager Ravensbrück in Deutschland. Ihr kostbarster Besitz war eine kleine Bibel, die sie durch ein Wunder in das Lager schmuggeln konnten und deren Botschaft sie mit allen teilen wollten, die das Gleiche erlitten wie sie. Wie konnten sie das tun? Ich lese uns einen Abschnitt aus dem Buch Die Zuflucht vor. Die Situation ist die, dass sie aus einer Quarantänebaracke dann in die Baracke gebracht wurden, wo sie dann die Zeit verbringen sollten. Und ja, sie sind ziemlich entsetzt über den Zustand, wie es dort aussieht. Und Corrie fragt dann ihre Schwester, ja, oder sagt, Flöhe, rief ich, Betsy, hier wimmelt es von ihnen. Wir krochen über die anderen Plattformen zurück, hielten den Kopf gesenkt, um uns nicht wieder zu stoßen, ließen uns zu dem Gang hinunter und gingen auf einen Lichtfleck zu. Hier, und da ist noch einer, jammerte ich. Betsy, wie können wir in einer solchen Höhle leben? Zeig uns wie. Sie sagte das in einem so nüchternen Ton, dass mir erst nach einer Sekunde aufging, dass sie betete. Für Betsy schien der Unterschied zwischen Gebet und Leben mehr und mehr zu verblassen. Corrie, sagte sie erregt, er hat uns die Antwort gegeben, ehe wir ihn darum baten, wie er es immer tut. In der Bibel, heute Morgen. Wo war es? Lies die Stelle noch einmal. Ich blickte den langen, dunklen Gang hinunter, um mich zu überzeugen, dass keine Aufseherin in Sicht war. Dann zog ich die Bibel aus ihrem Beutel. Im ersten Brief an die Thessalonicher, sagte ich. Wir lasen das Neue Testament zum dritten Mal, seit wir Scheveningen verlassen hatten. In dem trüben Licht blätterte ich die Seiten um. Hier steht es. Tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Seht zu, dass niemand Böses mit Bösem jemand vergelte, sondern alle Zeit jaget dem Guten nach, beide untereinander und gegen jedermann. Das schien ausdrücklich für Ravensbrück geschrieben zu sein. Lies weiter, sagte Betsy, das war noch nicht alles. Ach ja, seid alle Zeit fröhlich. Betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus. Das ist es, Corrie, das ist seine Antwort. Seid dankbar in allen Dingen. Und das können wir tun. Wir können jetzt gleich beginnen, Gott für alles in dieser neuen Baracke zu danken. Ich starrte sie an. Dann blickte ich in dem dunklen, übelriechenden Raum um mich. Für was zum Beispiel? Sagte ich. Dafür zum Beispiel, dass wir hier zusammen sind. Ich biss mich auf die Lippe. Ach ja, Herr Jesus, für das, was du in deinen Händen hältst. Ich sah auf die Bibel hinunter. Ja, ich danke dir, lieber Herr, dass wir, als wir hereinkamen, nicht durchsucht worden sind. Ich danke dir für all die Frauen hier in diesem Raum, die dir durch dieses Buch begegnen werden. Ja, sagte Betsy, sei bedankt für die Fülle hier. Da wir hier so dicht nebeneinander liegen, werden es desto mehr hören. Sie blickte mich erwartungsvoll an. Corrie, ermahnte sie mich. Ach ja, ich danke dir für die vielen, vielen hier eingezwängten, fast erstickenden Frauen. Ich danke dir, fuhr Betsy heiter fort, für die Flöhe und für die Flöhe. Das war denn doch zu viel. Betsy, selbst Gott kann mich nicht dazu bringen, für einen Floh dankbar zu sein. Sei dankbar in allen Dingen, zitierte sie. Es heißt nicht in angenehmen. Flöhe gehören hierher, wohin Gott uns geführt hat. Und so dankten wir für die Flöhe. Aber diesmal war ich sicher, dass Betsy sich irrte. Später finden sie heraus, dass sie deshalb so ungestört in dieser Baracke Bibelstunden halten können, weil die Aufseherinnen Angst vor den Flöhen haben. So vergeht das Jahr 44. Der Krieg tobt, die Häftlinge werden schwächer, aber die Nähe Gottes ist für die gläubigen Frauen trotz dieser Umstände spürbar. So bezeugen sie es. Seite an Seite verkündeten wir im Heiligtum von Gottes Flöhen sein Wort. Wir saßen an Sterbebetten, die zu Himmelstoren wurden. Wir sahen Frauen, die alles verloren hatten, durch ihre Hoffnung reich werden. Die Strickerinnen von Baracke 28 wurden das betende Herz des großen kranken Körpers, der Ravensbrück war, legten für alle im Lager Fürsprache ein. Auf Betsys Drängen ebenso für die Aufseherinnen wie für die Gefangenen. Wir beteten hinter den Betonmauern für die Heilung Deutschlands, Europas und der Welt. Dann kam der Winter. Und Betsy wurde schwer krank. In einer Vision sah sie sich und Corrie zu Beginn des neuen Jahres, also im Januar 45, frei sein. Und so kam es auch. Betsy wurde frei, weil Gott der Vater sie erlöste und heim zu sich holte. Und Corrie wurde am Neujahrstag überraschend entlassen. Sie schlug sich von Deutschland nach Hause durch und dann begann der zweite Teil ihres Lebens. Sie erinnerte sich zu Hause an die Worte ihrer Schwester. Wir müssen es den Menschen sagen, Corrie. Wir müssen ihnen sagen, was wir gelernt haben. Nämlich, dass Jesus Freude schenkt, die Verzweiflung besiegt, dass Vergebung möglich ist, dass Liebe stärker ist als der Hass, dass Gott Wunder tut und dass bei ihm Heilung möglich ist. Betsy hatte sich so sehr ein Haus gewünscht, in dem Menschen eine Zeit lang leben könnten, die durch diese Kriegs- und Verfolgungsumstände seelisch verwundet waren, um dort Heilung zu finden. So ein Haus wurde Corrie nach dem Krieg zur Verfügung gestellt und sie fand Menschen, die bereit waren, dort tätig zu werden. Sie selbst reiste bis in die USA, und später sogar nach Asien und berichtete an verschiedenen Orten von ihren Erfahrungen. Anfangs sagte sie dabei zu Gott: Herr, ich will überall hingehen, wo du mich hinschickst, damit ich deine Botschaft weitersagen kann. Außer nach Deutschland. Dahin kann ich nicht. Doch Gott machte ihr klar, dass gerade dort das Dunkel und die Not so groß sind und dass er von ihr möchte, dass sie auch in Deutschland zu Menschen spricht. Und sie ist gehorsam und tut es. Dabei passierte es dann, dass sie tatsächlich Personen begegnete, die in Ravensbrück tätig gewesen waren. Da musste sich dann das bewähren, was sie selbst in ihren Vorträgen über Vergebung gesagt hatte, nämlich, dass Gott unsere Sünden ins tiefste Meer wirft. Und sie hat dann immer dazu gefügt, und dort steht ein Schild, Fischen verboten. In ihren Büchern schreibt sie, dass diese Situationen, wo dann die Aufseher von Ravensbrück vor ihr stehen, einmal ist es ein Mann, einmal eine frühere Krankenschwester, dass es ein echter innerer Kampf für sie war, weil sie alles wieder vor sich sah. Die Uniformen, die Baracken, die Grausamkeit. Aber Gott erinnerte sie an das Wort, das er ihr in Ravensbrück schon gegeben hatte. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. Römer 5, Vers 5. Und so wurde auch dies zu einer ihrer Grunderfahrungen, die sie ihr weiteres Leben lang weitergab. Ich sah, dass der Herr in mir tun konnte, was ich nicht konnte. Ich sagte: O Herr, ich danke dir für Römer 5, Vers 5. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du Gottes Liebe durch den Heiligen Geist in mein Herz gegeben hast. Ich danke dir, Vater, dass deine Liebe in mir stärker ist als mein Hass. Und ganz konkret konnte sie dann jedes Mal auch den beiden Personen vergeben, als sie vor ihr standen. Und als sie es tat, wurde sie neu von Gottes Liebe erfüllt. Und sie hat in ihren Vorträgen das immer gerne verdeutlicht, dieses nicht ich, sondern Gott in mir, Jesus in mir, er kann. Sie hat das gerne plastisch gemacht und hat einen Handschuh mit nach vorne genommen in den Vortrag und hat gesagt, ohne Jesus, ohne den Heiligen Geist sind wir wie so ein leerer Handschuh und wir können nichts tun. Aber mit ihm, er in uns, dann können wir tun. Und so hat sie es deutlich gemacht und gesagt, ja, er in mir, nicht ich alleine, er in mir kann vergeben. Er in mir ist die Kraft, er in mir ist die Vergebung. Und auch fast 20 Jahre später, als sie durch ihre Vorträge schon recht bekannt geworden war, wurde sie von engen, gläubigen Freunden sehr verletzt. Aber auch dieses Erlebnis brachte sie vor Jesus und erlebte auch da, wie er einen regelrechten Heilungsprozess mit ihr durchging, bis alle Verletzung und Bitterkeit weg waren. In einem Artikel über Vergebung schreibt sie im hohen Alter: Ich könnte sagen, dass ich nach einem langen und fruchtbaren Leben, in dem ich durch die Welt gereist bin, es gelernt habe, allen meinen Feinden zu vergeben. Ich könnte sagen, dass barmherzige und wohlwollende Gedanken von selbst aus mir heraus hin zu anderen fließen. Aber dem ist nicht so. Wenn es etwas gibt, das ich nach meinem 80. Geburtstag gelernt habe, dann dies, dass ich richtiges Verhalten und gute Gefühle nicht vorrätig halten kann. Ich kann sie nur jeden Tag wieder neu von Gott erbitten. Vielleicht bin ich deswegen auch froh, denn jedes Mal, wenn ich zu ihm komme, lehrt er mich wieder etwas Neues. In Hebräer 13, Vers 7 steht: Gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Und deswegen beschäftigen wir uns heute mit diesem Leben von dieser Frau. Wenn ich mich mit Corrie ten Boom beschäftige, dann merke ich wieder, was für ein Leben im Vertrauen auf Gott sie geführt hat. Und es ist mir ein Ansporn, von diesem Glauben und diesem Vertrauen zu lernen. Vertrauen zieht sich durch die ganze Bibel, von den ersten Seiten an, auf denen von einer Beziehung zwischen Gott und Menschen die Rede ist. Denn es geht nicht um irgendein blindes Vertrauen, eine Kopf hoch, es wird schon wieder Durchhalteparole. Es geht um das unbedingte Vertrauen in Gott, meinen Schöpfer, der durch Jesus Christus mein Vater im Himmel geworden ist. Hebräer 10, 35 und 36 heißt, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Und Jakobus 1, Vers 5 und 6a, wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemand schilt. So wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Oder aus dem Alten Testament, Jesaja 25, Vers 4. Verlasst euch auf den Herrn immer da, denn Gott, der Herr, ist ein Fels ewiglich. Meiner Beobachtung nach ist auf der einen Seite das Vertrauen zu Gott so grundlegend wie kaum etwas anderes, weil es eng verwandt mit dem Glauben ist. Aber zum anderen ist es gleichzeitig der Aspekt, der uns latent oder offensichtlich am meisten fehlt. Oftmals ist es uns nicht so bewusst, weil wir denken, ich bin ja Christ, natürlich vertraue ich Gott. Aber wir leben manchmal ganz anders, als wir sonntags reden oder singen. Wir singen, ich traue auf dich, o Herr, und im Alltag gilt dann doch die Maxime, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Unbewältigte Probleme machen uns deshalb so viel Angst, behaupte ich, weil wir daran sehen, dass wir nicht alles im Griff haben, dass wir eben nicht alles unter Kontrolle haben. Und das ist unangenehm. Und deshalb nur noch ein paar Gedanken zum Thema Vertrauen im Alltag. Was heißt das ganz praktisch im Alltag als Christ? Wir sollen Gott um Weisheit bitten, im Vertrauen bitten und nicht zweifeln, sagt Jakobus. Corrie ten Boom sagte, bei Gott gibt es keine Probleme, sondern nur Pläne. Dazu müssen wir zunächst Gott kennen. Wir müssen wissen, wer er für uns ist. Er ist unser Schöpfer, aber er ist durch Jesus noch viel mehr. Er ist unser Vater im Himmel, der uns bedingungslos liebt und nur das Beste für unser Leben will. Und dieser Glaube steht auf dem Prüfstand, wenn nicht alles glatt geht. Wenn meine Auffassung von dem, was das Beste sein sollte, mit dem, was ich erlebe, nicht übereinstimmt. Aber wenn ich Gott kenne, sein Wesen kenne, dass er voller Liebe zu mir ist, dann vertraue ich ihm. Was heißt das Gott kennen? Wie lerne ich ihn kennen? Ich muss in seinem Wort in der Bibel lesen. Darin hat er sich offenbart und darin sind alle Zusagen schwarz auf weiß festgehalten, die Gott meinem Leben macht. Zum Beispiel dieser Satz aus dem Hebräerbrief. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Da steckt die Aussage drin, dass es sich lohnt, auf Gott zu vertrauen, aber dass wir manchmal Geduld brauchen. Es ist gut, wenn ich Gottes Zusagen kenne, so wie die Moni das eingangs auch schon gesagt hat. Ich glaube, die Joyce Meyer, das ist heutzutage das, was Corrie ten Boom im letzten Jahrhundert war. In unseren Köpfen nisten sich nämlich gerne Halbwahrheiten, Mythen oder sogar Lügen über Gott ein, die ich mit Hilfe der Verheißungen Gottes entlarven kann. Beispielsweise die Frage, erwartet Gott Opfer oder Wiedergutmachung von mir, bevor er sich mir zuwendet? Nein, sagt das Neue Testament, ganz klar. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Kolosser 2, Vers 14. Das Opfer Jesu am Kreuz genügt, ein für allemal. Ja, wir glauben, dass Jesus uns so sehr geliebt hat, dass er für unsere Schuld ans Kreuz gegangen ist. Das, was wir falsch gemacht haben, muss uns nicht mehr vorwurfsvoll beschämen. Die andere Halbwahrheit stimmt aber auch nicht. Wenn du Jesus hast, gibt es in deinem Leben keine Probleme mehr. Wir sind noch nicht im Himmel angekommen, aber wir wissen, an wessen Hand wir durch dieses Leben und durch die Probleme gehen. Und er wird uns seine Pläne in diesen Situationen offenbaren. Gott vertrauen im Alltag. Das heißt für mich auch, dass ich ihm immer wieder das Vertrauen ausspreche. Wörtlich im Gebet spreche ich aus. Herr, ich vertraue dir, dass du das Beste für mein Leben und für das meiner Kinder oder meines Ehepartners oder meiner Eltern und Geschwister willst. Mit anderen Worten, ich halte mich fest an ihm, an seiner Liebe, an seinen Verheißungen. Manchmal ist mein Gefühl dabei ganz anders. Ich fühle nicht unbedingt diesen festen, vertrauensvollen Glauben. Aber das ist auch nicht wichtig. Indem ich es im Gebet ausspreche, geschieht es. Was Corrie ten Boom oft vorgelebt hat, war, die Zusagen der Bibel wörtlich aussprechen und sie so für sich persönlich oder für eine andere Person in Anspruch zu nehmen. Beispielsweise, wenn Gott ihr den Auftrag gab, in dieses oder jenes Land zu reisen, um zu Menschen zu sprechen, sie aber das Flugticket noch nicht hatte, dann hat sie gebetet, Herr, dir gehört das Silber und das Gold und das Vieh auf vielen Weiden. Du wirst auch für mein Flugticket sorgen. Und wenn dann ein Brief oder ein Scheck mit dem benötigten Betrag bei ihr ankam, sagte sie, der Herr hat wieder eine Kuh verkauft und mir das Geld geschickt. So empfiehlt sie für viele Situationen, in denen wir Vertrauen nötig haben, Psalm 55, Vers 23. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen und wird den Gerechten nicht ewiglich in Unruhe lassen. Oder Philipper 4, Vers 19. Mein Gott wird all eurem Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Es wird uns in der Bibel aufgetragen, dass wir so beten sollen mit den Worten der Bibel. Und wir lesen es auch immer wieder, wie die Schreiber der neutestamentlichen Texte sich auf die Heilige Schrift berufen. Apostelgeschichte 4 zum Beispiel, da betet die Gemeinde gemeinsam mit Worten aus Psalm 2. Sie beziehen diese Worte auf ihre aktuelle Situation und beten daraufhin voller Vertrauen. Das heißt dann, dass der Ort erbebte und sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Ja, an anderer Stelle im Alten Testament steht, dass die Menschen, die an Gott glauben, ihn an seine Worte erinnern sollen, Jesaja 62, Vers 6. Als ob Gott das nötig hätte, an etwas erinnert zu werden. Aber es sind wohl eher wir, die etwas vergesslich sind und die Erinnerung an die Zusagen Gottes brauchen, damit unser Vertrauen gestärkt wird. Als praktische Konsequenz ziehe ich daraus regelmäßiges Gebet. Wenn ich bete und Gott um Hilfe bitte, zeige ich damit, dass ich ihm vertraue und ihn als Herrn anerkenne. Wenn ich es nicht tue, lebe ich, als ob ich das alles schon irgendwie allein hinkriegen könnte. Im Prinzip ist es eine Art von Stolz, bestenfalls noch Gleichgültigkeit, die sich in mangelndem Gebet ausdrückt. Es wird schon irgendwie. Mag ja sein. Aber ist das gelebtes Vertrauen von einem Kind Gottes zu seinem Vater im Himmel? Gelebtes Vertrauen, das führt mich zu einer weiteren praktischen Auswirkung. Dass ich nämlich im Vertrauen auf Gottes Güte auch das ausführen will und werde, was ich aus der Bibel für richtig erkannt habe. Man nennt es Gehorsam. Das trifft dann beispielsweise meinen Umgang mit meinem Geld. Das gab es letzten Sonntag, das Thema hier. Gehe ich vor Gott verantwortlich damit um? Nicht verschwenderisch, nicht geizig. Gebe ich Gott, was ihm von der Bibel her zusteht? Baue ich auf meinem Geld und meiner finanziellen Vorsorge die Sicherheit für mein Leben auf? Im Vertrauen auf Gott gehorsam sein, das gilt auch für meinen Umgang mit meiner Zeit. Wofür setze ich sie ein, die Zeit, die mir zur Verfügung steht? Kann ich anderen damit dienen oder habe ich Angst, dass ich dann zu kurz komme? Setze ich sie dafür ein, dass das Reich Gottes gebaut wird, gemäß Matthäus 6, Vers 33? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Und das alles, damit ist auch wieder die materielle Versorgung gemeint. Dieser Vers steht in der Bergpredigt und gleich danach steht ein Satz, wo Jesus ganz konkret zum Vertrauen auffordert. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Sich Sorgen machen ist mangelndes Vertrauen und das ist nicht richtig. Aber natürlich werden wir uns Gedanken machen. Wir leben ja nicht blauäugig in den Tag hinein. Und es ist für mich sehr wohltuend, dass in diesem Satz die Plage des Alltags mit eingeschlossen ist. So realistisch ist das Wort Gottes. In einem Artikel über Furcht schreibt Corrie ten Boom zu dem Bibelvers 2. Timotheus 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Schreibt sie, Furcht nimmt den Kummer von gestern nicht weg, löst auch nicht die Probleme von morgen. wohl aber raubt sie uns die Kraft für heute. Darum lassen wir uns vom Geist Gottes immer wieder neu erfüllen. Lassen im Gebet die Vergangenheit los. Legen die Zukunft in Gottes Hand. Und erwarten vertrauensvoll, dass er mir und den Menschen, die mir wichtig sind, in der Plage des heutigen Tages beisteht. Gott dienen mit meiner Zeit, anderen Menschen dienen, sich nicht sorgen, beten, Bibel lesen. Das alles entspringt meiner Beziehung zu Gott, die dann immer mehr von tiefem Vertrauen geprägt wird. Und dann hat unser fürsorgender Gott noch etwas eingerichtet, was besonders in schwierigen Zeiten helfen kann. Die Gemeinschaft mit anderen Menschen. Wenn Gott unser Vater ist, dann können wir Gemeinschaft haben mit geistlichen Geschwistern in der großen Familie Gottes. Es gibt Situationen, da fällt es schwer zu beten, das Vertrauen und die Hoffnung zu behalten. Da ist es gut, wenn ich einen Hauskreis oder eine Gemeinde habe, die dann stellvertretend für mich eintritt. Aber dazu muss ich die Gemeinschaft wollen, in Problemen nicht den Rückzug wählen, sondern Kontakt mit Geschwistern suchen, um die Last zu verteilen. Manchen Menschen fällt das schwer. Es kostet vielleicht Überwindung, sich zu öffnen, etwas von sich preiszugeben. Etwas davon haben wir heute Morgen erlebt. Aber es muss ja nicht immer die ganze Gemeinde sein, mit der ich mein Anliegen teile. Es genügen einzelne Menschen meines Vertrauens, mit denen ich beten kann oder die für mich beten. Gemeinsame Fürbitte stärkt das Vertrauen. Jesus hat besondere Verheißungen darauf gelegt, wenn Menschen gemeinsam beten. Dies alles sind nun vermutlich keine ganz neuen Erkenntnisse für die meisten von uns. Wer schon länger mit Jesus lebt, hat diese Punkte schon oft gehört. Und doch hat mir wieder neu das Beispiel von Corrie ten Boom gezeigt, dass es die schlichten, einfachen Wahrheiten des Glaubens sind, die immer wieder trainiert werden müssen und gelebt werden müssen. Corrie ten Boom war keine große Theologin im menschlichen Sinne. Sie hatte einen sehr geradlinigen, schnörkellosen Glauben, den sie bis ins hohe Alter gelebt und weitergegeben hat. Ihre enge Beziehung zu Jesus Christus, ihrem Herrn und Erlöser, war ihr täglich eine Kraftquelle. Nicht ich, sondern er in mir, das wurde ihr immer wichtiger. So hatte sie den Mut, auch ungewöhnliche Dinge zu tun, wenn Gott ihr den Auftrag dazu gab. Beispielsweise in Gefängnisse auf der ganzen Welt zu gehen und dort von dem zu erzählen, was sie hinter Gefängnismauern mit Jesus erlebt hat und zu einem Leben mit ihm einzuladen. Auf meinem Schreibtisch steht eine Postkarte mit einem Ausspruch von ihr. Mut ist Angst, die gebetet hat. Das ist eine andere Umschreibung für Vertrauen. Mut ist Angst, die gebetet hat. In diesem Sinn können auch wir mutig sein, weil wir heute dafür beten, dass Gottes Geist uns neu erfüllt, damit wir in der Liebe Jesu wachsen. So werden wir vertrauensvolle Menschen, die gehorsam jeden Tag neu das tun, was er durch und in uns bewirken will. Und das ist unabhängig vom Alter und von der Lebensphase, in der wir uns befinden. Jedes Leben und jedes Alter bringt andere Herausforderungen mit sich. Aber unser treuer Gott geht mit und möchte uns gebrauchen, um Licht in dieser Welt zu sein. Menschen brauchen heute wie damals die Botschaft von der liebenden Vergebung, die nur Jesus Christus schenken kann. Sie brauchen Heilung für ihre verletzten Herzen, die durch ihre Suche an den falschen Plätzen verwundet wurden. Lasst uns beten, dass wir zu solchen Menschen werden, durch die Jesus Christus wirken kann. Und das möchte ich jetzt gleich tun. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du durch dein Wort zu allen Zeiten zu Menschen gesprochen hast. Und so hast du auch zu der Familie ten Boom gesprochen über Generationen. Und du hast sie gebraucht als deine Werkzeuge in ihrer Zeit, in ihrer Lebenssituation. Und danke, dass wir uns heute an solche Zeugen des Glaubens erinnern können, dass wir ja das tun können, was dein Wort sagt, ihr Ende anschauen und sehen, ja, so ein Leben, das so endet im hohen Alter, im Vertrauen auf dich, so ein Leben wünschen wir uns auch. Ein Leben, das geprägt ist von dir, von deiner Nähe und deiner Gegenwart. Und ein Leben, das gelernt hat, jeden Tag neu aus deiner Gnade zu leben aus deiner Vergebung und gefüllt und geführt durch deinen guten Heiligen Geist. Schenk uns diesen schlichten Glauben, der einfach vertraut, dir, dem Vater im Himmel, dir, ja, der es gut mit uns allen meint, mit jedem Einzelnen von uns. Und so zeig uns, was es heißt, in unserem Alltag an deiner Hand vertrauensvoll durchs Leben zu gehen. Erfülle uns mit deiner Liebe. Amen.